So ist die Beziehung zu Gott, dann die Beziehung zum Menschen. Gott muss zuerst sein. Also das ist unsere doppelte Berufung. Und jetzt sehen wir, wie Petrus im Aufbau seines Briefes wirklich dem Aufbau der fünf Mosebücher folgt. Wir hatten zuerst das, was dem ersten Mosebuch entspricht, im Anfang Gott. Dann hatten wir das, was dem zweiten Mosebuch entspricht, die Erlösung durch das Blut des Lammes. Und jetzt kommt das, was dem dritten Mosebuch entspricht. Wir treten in Gottes Haus. 1. Petrus 2, Verse 1 bis 10. Wir treten als Priester in Gottes Gegenwart. Und darum geht es im dritten Mosebuch. Der Zugang in Gottes Haus. Und der Dienst, der Gottesdienst im Haus Gottes. So entspricht also dieser Teil, 1. Petrus 2, Verse 1 bis 10, dem dritten Mosebuch. Wir lesen diese 10 Verse. Legt nun ab alle Bosheit und allen Trug und Heuchelei und Neid und alles üble Nachreden. Und wie neugeborene Kindlein seid begierig nach der vernünftigen, unverfälschten Milch, auf dass ihr durch dieselbe wachse zur Errettung, wenn ihr anders geschmeckt habt, dass der Herr gütig ist. Zu welchem kommend als zu einem lebendigen Stein, von Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt, kostbar, seid auch ihr selbst als lebendige Steine aufgebaut. Ein geistliches Haus, ein heiliges Priestertum, um darzubringen geistliche Schlachtopfer Gott wohlannehmlich durch Jesus Christus. Denn es ist in der Schrift enthalten, siehe, ich lege in Zion einen Eckstein, einen auserwählten kostbaren. Und wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Euch nun, die ihr glaubt, die Kostbarkeit. Den Ungehorsamen aber, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, dieser ist zum Eckstein geworden. Und ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Die sich, da sie nicht gehorsam sind, an dem Worte stoßen, wozu sie auch gesetzt worden sind. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch berufen hat aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht, die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber ein Volk Gottes seid, die ihr nicht Barmherzigkeit empfangen hattet, jetzt aber Barmherzigkeit empfangen habt. Ich erinnere wiederum daran, dass die Gläubigen im ersten Vers des Briefes als solche bezeichnet werden, die in der Zerstreuung leben. Wir sind zerstreut unter den Völkern, der ganzen Welt verstreut. Kapitel 2 spricht vom Gegenteil. Wir haben gleichzeitig einen Sammlungspunkt. Einen großen Versammlungspunkt. Das Haus Gottes, da wo der Sohn Gottes wohnt, da kommen wir zusammen. Versammeln uns in seinem Haus. In Kapitel 1 ist davon gesprochen worden, dass wir heilig sein sollen, so wie Gott heilig ist. Das heißt, wir sollen so sein, wie unser Herr ist. Kapitel 2 sagt uns nun, dass wir da sind, wo Gott ist. So sein, wie Gott ist und da sein, wo Gott ist. Im Wandel so zu sein, wie Gott ist und der Stellung nach da zu sein, wo Gott ist. Wenn der Herr kommt und alles vollendet, dann wird beides zusammenfallen. Dann werden wir so sein, wie der Herr ist. Vollkommen. Und dann auch da sein, wo er ist. In Kapitel 1 ist von der Hoffnung der himmlischen Herrlichkeit gesprochen worden. Wir haben diese Hoffnung vor Augen. Diese Herrlichkeit wird geoffenbart werden. Sie ist jetzt noch verborgen. Aber in diesem Kapitel wird uns gezeigt, wie wir jetzt schon etwas von dieser Herrlichkeit kosten können. Der Weg in Gottes Haus, und im Hause Gottes wohnt die Herrlichkeit Gottes. Wir wollen dazu drei Stellen aus dem Buch der Psalmen aufschlagen. Zuerst Psalm 26, Vers 8. Psalm 26, Vers 8. Herr, ich habe geliebt die Wohnung deines Hauses und den Wohnort deiner Herrlichkeit. Dann die zweite Stelle, Psalm 27, 4. Eines habe ich vom Herrn erbeten, nach diesem will ich trachten, zu wohnen im Hause des Herrn alle Tage meines Lebens, um anzuschauen die Lieblichkeit des Herrn und nach ihm zu forschen in seinem Tempel. Das ist das große Vorrecht der Kinder Gottes. Sie sind berufen, in Gottes Haus zu treten. Da zu sein, wo er wohnt, wo seine Herrlichkeit wohnt, wo er seine Wesenheiten offenbart, seine Gerechtigkeit und seine Gnade, seine Heiligkeit und seine Liebe in seinem Haus. Dann Kapitel 29, Vers 9, da steht, in seinem Tempel spricht alles Herrlichkeit. So treten wir also ein in sein Haus und sehen da etwas von seiner Herrlichkeit. Das ist unser Vorrecht, das ist unsere Berufung, unsere Bestimmung. Großartig. In Gottes Haus treten. Und wenn wir das tun, wir treten hinein in sein Haus, erkennen ihn, sehen ihn. Und wenn wir dort seine Herrlichkeit gesehen haben, seine Wesenheiten, dann können wir auch hinaustreten. Dann haben wir nämlich, wie die Priester im Alten Testament, haben wir etwas, was wir dem Volk, das draußen steht, geben können. Die Priester gingen hinein in die Stiftshütte, das Volk stand draußen und wartete. Dann kamen die Priester heraus und segneten das Volk. Wir sind Priester, wir gehen hinein ins Haus Gottes. Immer wieder, täglich, beständig, alle Zeit. Und wenn wir das tun, dann haben wir auch etwas zu verkündigen in der Welt. Und das ergibt sich ganz organisch daraus, dass wir die Tugenden dessen verkündigen, im Vers 9. Ihr seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch berufen hat zu seinem wunderbaren Licht. Die Tugenden, die Wesenheiten des Gottes, dem wir im Heiligtum begegnen, die verkündigen wir. Darum trachten wir ja nach seiner Erkenntnis. Wir müssen ihn erkennen, sonst können wir nicht von ihm reden. Nun, wir sehen, dass die Apostel das Evangelium folgendermaßen verkündigten oder folgendermaßen umrissen, wenn sie das Evangelium erläuterten. Was ist das Evangelium? Worum geht es beim Evangelium? Was ist denn die Botschaft, die wir haben? Worum geht es bei dieser Botschaft, die wir verkündigen? Und die meisten denken, ja, das Evangelium ist die Botschaft der Liebe Gottes zu den Menschen. Das ist ein Bestandteil. Und viele denken, das Evangelium, das sei die beste Botschaft, um die Menschen glücklich zu machen. Es ist auch wahr, das stimmt, dass wer das Evangelium annimmt, sich dem Evangelium unterwirft, den einzigen Weg zur Glückseligkeit des Menschen gefunden hat. Das ist wirklich wahr. Und doch legten die Apostel das Gewicht auf etwas ganz anderes. Petrus sagt, wir verkündigen vor der Welt was? Die Tugenden Gottes. Die Wesenheiten Gottes. Wer ist Gott? Wie ist Gott? Was sind die Gedanken Gottes? Das verkündigen wir. Nicht wer und was der Mensch ist und was er alles für Möglichkeiten hat. Das ist untergeordnet. Das Herz der Botschaft ist, wer ist Gott? Spurgeon sagte einmal, als einer der Evangelisten den Gott in außergewöhnlicher Weise verwendet hat, und er sagte, das Evangelium beginnt immer mit Gott. Damit beginnt das Evangelium. Und auch die Verkündigung des Evangeliums. Wer ist Gott? Wie ist Gott? Was fordert Gott? Was befiehlt Gott? Und Paulus sagt im Römerbrief in Kapitel 1, eben in jenem Buch, wo er das Evangelium am ausführlichsten erörtert und darlegt. Er beginnt so. Paulus, Knecht Jesu Christi, berufener Apostel, abgesondert zum Evangelium Gottes. So nennt er es, das Evangelium Gottes. Denn es geht von Gott aus. Und es zeugt von Gott. Und dann sagt er als Zweites, abgesondert zum Evangelium Gottes über seinen Sohn. Gott redet im Evangelium von seinem Sohn. Und ich meine, wir sollten das Evangelium auch so verkündigen, dass wir den Menschen sagen, wer ist Gott, wer ist der Sohn Gottes? Und das ist es, was Menschen tatsächlich zu Gott bringt. Das ist die Kraft dieser Botschaft. Dass diese Botschaft Gott selbst und seinen Sohn bezeugt. Und das führt Menschen zu Gott. Das unterwirft Menschen dem Gnadenwillen Gottes und führt sie zu Gott. Und so, wenn wir ins Haus Gottes eintreten und in der Erkenntnis Gottes wachsen, dann werden wir von selbst in der Art, wie wir das Evangelium den Menschen sagen, immer mehr den Menschen zu verstehen geben, wer und wie Gott ist. Nun, dass in unserer Zeit das Evangelium immer mehr auf den Menschen verlagert worden ist, wie der Mensch ist und was der Mensch alles braucht und was er für Möglichkeiten und für Bedürfnisse hat. Das hängt auch damit zusammen, dass die Erkenntnis Gottes selbst, wer Gott ist, sehr dürftig geworden ist. Darum redet man so wenig von Gott selbst und so viel nur vom Menschen. Offensichtlich haben wir irgendetwas auf den Kopf gestellt. Das Erste, was Petrus nennt in unserer Berufung, ist in Gottes Gegenwart treten. Ihn erkennen, nach seiner Erkenntnis trachten. Das ist das, was die Leidenschaft eines David war. Er sagte, eines habe ich vom Herrn erbeten, eines, eine Sache will ich, da sein, wo Gott ist. Ich will seine Lieblichkeit sehen, ihn sehen, wie er ist. Und eine Leidenschaft war es, die Paulus über alles andere stellte. Christus erkennen. Christus erkennen. Philipper 3, Vers 10. Um ihn zu erkennen, um Christus zu erkennen, habe ich alles für Code geachtet. Ist mir alles zweitrangig, drittrangig. Christus erkennen. Also das ist der Gedanke, der in diesen Versen 1. Petrus 2, 1 bis 10 erörtert wird. Lass uns jetzt auf einige Einzelheiten hier noch achten. Petrus hat eine Art, seine Gedanken sehr ordentlich aneinander zu reihen. Er hat doch eben geredet von Zeugung und Geburt, oder? In Kapitel 1, Vers 3, da haben wir den Samen und die Geburt. Die er nicht wiedergeboren sei aus verweslichem Samen, sondern aus unverweslichem. Das ist der Same, das ist die Geburt. Zeugung, Geburt. Und jetzt? Kapitel 2, Vers 2, Säuglinge. Der Geborene, der Neugeborene muss wachsen. Legt nun ab alle Bosheit, allen Trug und Heuchelei und Neid und alles üble Nachreden und wie neugeborene Kindlein. Das Kindlein muss wachsen. Und wozu soll es heranwachsen? Ja, es soll einmal ein erwachsener Mensch werden, was werden? Ein Priester werden. Ein Priester. Heranwachsen, um als Priester im Haus Gottes dienen zu können. Das ist das Ziel unseres geistlichen Wachstums. Der Vergleich, der sich uns einstellt, ist folgender. Wir schlagen auf 3. Mose 21. 3. Mose 21, Verse 16 bis 23. 3. Mose 21, 16 bis 23. Wer nicht normal gewachsen ist, von dem sagt hier 3. Mose 21, der gehört zwar schon zur Familie der Priester, aber er kann den Priesterdienst nicht tun. Und das ist wirklich tragisch, dass viele, die aus Gott geboren sind, Kinder Gottes sind, aber sie sind nicht gewachsen, normal gewachsen, und darum werden sie nie das, was sie eigentlich sein sollten, Priester Gottes. Der Herr redete zu Mose und sprach, rede zu Aaron und sprich, jemand von deinem Samen bei ihren Geschlechtern, an dem ein Gebrechen ist, soll nicht dazu nahen, um das Brot seines Gottes darzubringen. Denn jeder Mann, an dem ein Gebrechen ist, soll nicht dazu nahen, es sei ein blinder Mann oder ein Lahmer oder Stumpfnasiger oder der ein Glied zu lang hat oder ein Mann, der einen Bruch am Fuß oder einen Bruch an der Hand hat oder ein Höckeriger oder ein Zwerg, oder der einen Flecken an seinem Auge hat, oder der die Krätze oder Flechte, oder der zerdrückte Hoden hat. Jeder Mann vom Samen Aarons, des Priesters, der ein Gebrechen hat, soll nicht dazu treten, die Feueropfer des Herrn darzubringen. Ein Gebrechen ist an ihm, er soll nicht dazu treten, das Brot seines Gottes darzubringen. Das Brot seines Gottes von dem Hochheiligen und von dem Heiligen mag er essen. Allein zum Vorhang soll er nicht kommen, und zum Altar soll er nicht nahen, denn ein Gebrechen ist an ihm, dass er nicht meine Heiligtümer entweihe, denn ich bin der Herr, der sie heiligt. Und wir müssen das jetzt übertragen, geistlich übertragen, auf das geistliche Wachstum werden nie taugliche, tüchtige Priester sein, wenn wir nicht wachsen. Wenn wir krumm wachsen, wenn wir Zwerge bleiben. Es gibt Leute, die sind... Die hinken, ein Glied ist zu lang. Es gibt Leute, die sind einseitig. Es gibt Menschen, die reden nur von Zeichen und Wunder. Zeichen und Wunder, Zeichen und Wunder, Zeichen und Wunder. Als ob die Bibel nur von Zeichen und Wundern redet. Oder es gibt Menschen, die lesen nur das Buch Daniel und die Offenbarung. Nur Daniel und Offenbarung, Daniel Offenbarung, Daniel Offenbarung. Einseitig. Oder andere, die sehen in der Bibel nichts anderes als Familienleben. Familie, Familienleben, Familie, Familienleben, Familie, Familienleben. Einseitig. Das ist wie wenn man ein Bein zu lang hat und das andere zu kurz, kann man nicht gehörig, normal, gehen, laufen. Wir müssen wachsen, in allen Stücken wachsen, gemeinsam wachsen, zum Haupt hin wachsen. Wie können wir denn wachsen? Ja, Petrus sagt wie. Er nennt zwei Dinge, die es braucht, um zu wachsen. 1. Petrus 2, Verse 1 und 2. Die beiden Dinge gehören zusammen. Wir müssen etwas ablegen und etwas anderes in uns aufnehmen. Legt ab, Bosheit, Trug, Heuchelei. Das sind alles Dinge, welche die Bruderschaft, die Bruderliebe torpedieren. Und es sind Dinge, die das Wachstum des Lebens hindern. All diese Dinge, Heuchelei, Also freundlich tun und freundlich sich freundlich zeigen und freundlich grüßen, aber im Herzen böse denken über den Bruder und über die Schwester und schlecht über sie reden mit anderen. Das sind alles Dinge, die das Wachstum verunmöglichen. Solche Dinge ablegen. All diese bösen Worte, böses Denken ablegen. Heuchelei, Neid ablegen. Übles Nachreden ablegen. Und stattdessen das gute Wort Gottes aufsaugen. Also wer Kinder hat, dem wird es genauso gegangen sein wie mir auch, als unsere Erstgeborene zur Welt kam. Und wenn man sieht, wie ein Säugling die Mutterbrust sucht und trinkt, dann begreift man etwas. Genauso wie das Kind weiß, die Milch, das ist mein Leben. Ich brauche diese Milch, ich will diese Milch. So will das Kind Gottes das Wort Gottes. Die neue Natur schreit nach Gottes Wort und saugt das Wort Gottes in sich auf. Und das lässt den Menschen, den Säugling wachsen, das lässt den neuen Menschen wachsen. Und ich bin sehr dankbar für die Vorbilder, die ich hatte, als ich zum Glauben kam in Pakistan und in Indien. Das waren ganz einfache Leute. Von denen habe ich Folgendes gelernt, Folgendes gesehen. Die haben alle, obwohl sie keine große Bildung besaßen, aber eines haben die gemacht, das Wort Gottes gelesen. Dort habe ich das gesehen, gleich von Anfang an. Einige gesehen Vorbilder, die das Wort Gottes fortlaufend gelesen haben, systematisch gelesen, gelesen, gelesen. Die ganze Zeit, jeden Tag, fortlaufend. Ein Bruder, mit dem ich viel zusammen war, der schrieb jeden Tag auf, wo er was gelesen hatte und las so die Bibel systematisch durch. So saugen wir das Wort Gottes, die vernünftige Milch des Wortes in uns auf. Und dadurch wachsen wir gesund. Dann wird man nicht einseitig. Dadurch, dass wir von Schöpfung lesen, Sündenfall lesen, Erlösung lesen. Wir lesen Geschichten, die uns lehren, Gott als den Gerechten und Richter zu fürchten. Wir lesen Beispiele, die uns lernen, Gott in seiner Gnade und Liebe zu erkennen, ihm zu vertrauen. Wir haben Ermunterung, wir haben Trost, wir haben Warnungen. Wir haben in der Bibel Prophetie, aber nicht nur Prophetie. Die Bibel sagt einiges über Familie, aber nicht nur. Und so werden wir nicht einseitig und machen nicht eine Sache, welche ein Teil des Ganzen ist, zur alleinigen Sache, wo sie nicht ist. Wir werden ausgewogen. Gottes Gerechtigkeit und Gottes Liebe, beides ergreift uns. Gottes Unumschränktheit und Gottes Souveränität und die Verantwortung des Menschen, beides lehrt die Bibel. Werde nicht einseitig. Dadurch, dass wir die ganze Bibel beständig lesen, haben wir eine reichhaltige, ausgewogene Kost und die lässt uns wachsen. In allen Stücken heranwachsen und zu tauglichen, tüchtigen Dienern Gottes werden, Priestern Gottes, die in der Erkenntnis Gottes selbst wachsen. Und ihn anbeten, ihm dienen und das, was sie an ihm gesehen und erkannt haben, nachher verkündigen können. Wir können dann hinaustreten aus dem Heiligtum, aus dem Umgang mit Gott treten wir hinaus, stehen auf in unseren Knien, stehen auf vom Bibellesen und haben dann etwas, was wir den Menschen sagen können, den Geschwistern sagen können, der Welt sagen können. Und dann noch etwas, darum sagte ich das, habe ich das so betont. Diese Bosheit, Trug, Heuchelei, Neid, das sind ja alles Sünden an der Bruderliebe. Trug, dann täusche ich den Bruder. Neid, das ist eine Form von Hass auf den Bruder. Heuchelei, dann belüge ich den Bruder. Denn wir sind einzelne Priester, die wir hineintreten in Gottes Haus, aber wir sind auch gemeinsam das Haus. Das heißt, wir sind lebendige Steine im Bau Gottes. Ihr werdet als lebendige Steine aufgebaut. Das heißt, dass Gott uns einfügt in eine Gemeinschaft mit anderen, Stein neben Stein, Stein auf Stein. Er passt uns ein in die Gemeinschaft mit anderen. Und damit wir zur Gemeinschaft passen, müssen wir diese Dinge ganz einfach ablegen. Sonst hindern wir, torpedieren wir die Gemeinschaft, sonst ist unser Handeln und Auftreten destruktiv. Ich will nicht dazu beitragen, dass das Haus Gottes zerfällt oder dass Mauern gesprengt werden durch Eigensinn und Eigenwillen und durch Selbstverliebtheit und durch solche Dinge und durch böses Reden, die aus solcher Selbstverliebtheit kommt und durch böse Nachrede und Heuchelei. Nein, Gott bewahre mich davor. Wir sollten auch daran denken, dass Gott an einer Stelle sagt, wer den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben. 1. Korinther 3. Ich will das Haus Gottes nicht verderben. Gott bewahre mich vor so Schlimmem, vor so Schrecklichem. 1. Korinther 3, dort steht das. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid, 1. Korinther 3, 16, und der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben, denn der Tempel Gottes ist heilig und solche seid ihr. Zusammen mit den Geschwistern, Gott hat uns da, wo wir sind, da, wo wir leben, zusammengestellt mit anderen seiner Geliebten und Erwählten und Erlösten. Es ist kein Zufall, dass wir in dieser Zeit leben, in der wir leben. Es ist auch kein Zufall, dass wir da leben, wo wir leben. Sei es in Deutschland, in München oder in der Schweiz irgendwo. Alle, die wir in dieser Zeit gemeinsam leben, gemeinsam den Herrn kennen, ihm dienen, wir sind nach Gottes Willen zueinander in Beziehung gesetzt worden. Und darum sollen wir auch miteinander, gemeinsam, dem Herrn dienen, für ihn leben, füreinander leben, um gemeinsam uns vom Herrn aufbauen zu lassen, als sein Haus. Wir sind zum Herrn gekommen, Vers 4, zu welchem kommend, als zu einem lebendigen Stein, von Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt, kostbar, werden auch wir selbst zu lebendigen Steinen. Wir werden ihm gleich, wenn wir zu ihm kommen. Und das, was er in uns hineingelegt hat, seine Natur, die göttliche Natur, dieses neue Leben, das wächst durch sein Wort. Begierig, wie die neugeborenen Kindlein nach seinem Wort, ablegen, was seinem Wort nicht entspricht. Alles, was übel, was böse ist, ablegen. Werden in diesem Abschnitt auch daran erinnert, dass wir in dieser Welt wirklich Fremde sind. Beachten wir dies. Vers 6 und 7, Christus ist der Eckstein, ein auserwählter, kostbarer Eckstein. Und an ihn glauben wir. Und darum werden wir nicht zu Schanden. Wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Und uns, die wir glauben, ist er Kostbarkeit. Und er, der uns das Kostbarste ist, ist den Ungläubigen etwas, das man überhaupt nicht brauchen kann. Den Ungehorsamen aber der Stein, den die Bauleute verworfen haben. Das, was uns das Kostbarste ist, ist ihnen das Verächtlichste.
Weg mit dem.
Können wir überhaupt nicht brauchen. Kein Platz in unserem Kalkül. Stört uns nur. Wenn wir aber in dieser Welt fremd sind, wenn wir so anders urteilen als die Welt, die uns umgibt, wenn wir umgeben sind von einer Welt, die uns feindlich gesonnen ist, dann müssen wir zueinander stehen. Dann dürfen wir uns nicht dazu verleiten lassen, böse über die Geschwister zu reden, gegen sie zu agieren, gegen sie zu sein. Dürfen wir einfach nicht. Das ist Verrat. Das ist Verrat am Volk Gottes. Das ist ein Landesverräter, der im eigenen Land sitzt und nicht das Wohl des eigenen Landes sucht, sondern seinen Vorteil sucht und um seines Vorteils willen bereit ist, die Interessen seines Landes an den Feind zu verraten. Das ist eine ganz schändliche Sache. Nein, wir wollen all das ablegen und gemeinsam uns vom Herrn aufbauen lassen zu seinem Haus. Denn in seinem Haus offenbart Gott sich selbst. In einer Weise, wie wir ihn sonst nirgends erkennen, in seinem Haus entfaltet er seine Wesenheiten, seine Herrlichkeit. Und dann haben wir eine Botschaft gegenüber der Welt. Dann haben wir etwas zu verkündigen. Vers 9. Ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt. Seine Tugenden verkündigen. Vor einer Welt, die ihn für nichts hält, einer solchen Welt halten wir entgegen, wie groß er ist, wie herrlich er ist, wie wunderbar er ist. Und haben wir nicht Grund, dankbar zu sein? Vers 10, die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber ein Volk Gottes sind. Aus dem Nichts hat Gott erschaffen. Und auch in der Erlösung, wir waren nicht ein Volk, wir waren nichts vor ihm, hat er uns zu seinem Volk gemacht. Und die wir nicht Barmherzigkeit empfangen hatten, jetzt haben wir Barmherzigkeit empfangen. Barmherzigkeit. Er hat sich uns zugewendet. In Gnade, in Liebe, wir dürfen ihm gehören. Wir dürfen ihm leben, wir dürfen gemeinsam ihm dienen, ihm leben und gemeinsam in dieser Welt, die ihn verworfen hat, in dieser Welt, die ihn gehasst hat, in dieser Welt seinen Namen hochhalten. Gemeinsam seinen Namen hochhalten, seine Tugenden verkündigen. Morgen fahren wir an dieser Stelle fort.